NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt sie Claudia Venor mit diesen Themen im Überblick. Terrorwarnung. USA schließen vorübergehend Botschaften im Nahen Osten. Hohe Erwartungen. Irans neuer Präsident Rouhani tritt sein Amt an. Nach Berlusconi-Urteil. Regierung hängt am seidenen Faden. NSA-Späh-Affäre. Prüfverfahren der Bundesanwaltschaft. Der Sport am Samstag am Ende der Sendung. Und um ein düsteres Kapitel im Sport geht es auch gleich zu Beginn. Wurde in Deutschland jahrzehntelang Doping systematisch vom Staat gefördert? Die Süddeutsche Zeitung berichtet heute über eine bisher unveröffentlichte Studie der Humboldt-Universität Berlin. Diese belege, dass Versuche mit leistungsfördernden Substanzen wie Anabolika oder Testosteron systematisch eingesetzt und durch staatliche Steuermittel finanziert worden seien. Das Bundesinstitut für Sportwissenschaft, das dem Bundesinnenministerium untersteht, habe die Studie selbst in Auftrag gegeben. Selbst veröffentlichen will das Institut das brisante Material aber nicht, weil es aktive Funktionäre, Sportler, Ärzte und Politiker belaste. Einzelheiten von Sebastian Krause.
Der Bericht der Süddeutschen Zeitung hat für viel Aufregung gesorgt. Systematisches, organisiertes und vom Staat finanziertes Doping, spätestens seit 1970, quer durch zahlreiche Sportarten von der Leichtathletik bis zur Fußballnationalmannschaft. Sogar Minderjährigen sollen Dopingsubstanzen verabreicht worden sein. Die schlimmsten Befürchtungen sind eingetreten, das ist mehr als je vermutet worden ist, sagt Martin Gerster, der sportpolitische Sprecher der SPD. Es sei unglaublich, dass die Abgeordneten von diesen Erkenntnissen aus der Zeitung erfahren. Auf die Frage, warum die Forschungsergebnisse bisher noch nicht veröffentlicht wurden, antwortet das Bundesinnenministerium als Auftraggeber der Studie: Das sei Aufgabe der Forscher. Der Eindruck, durch die Nichtveröffentlichung sollen Informationen zurückgehalten werden, sei daher nicht zutreffend, so das BMI. Die Forscher wiederum haben Angst vor Klagen und fordern Rechtsschutz. Denn in dem Bericht werden offenbar auch Funktionäre, Ärzte, Sportler belastet, die immer noch aktiv sind, so einer der Forscher, der Sporthistoriker Erik Eggers.
Nach unserer Ansicht ist es so, dass das Bundesinstitut uns dort ja so eine Art schwarzen Peter zuschiebt. Ich würde mir wünschen, dass das BMI sagt, ja, wir übernehmen den Rechtsschutz und den ganzen Zirkus mit den Datenschutzrichtlinien, die wir natürlich ja eingehalten haben, ja jetzt einfach mal lässt, sondern uns unterstützt bei der Veröffentlichung dieser Studie.
Der Sporthistoriker will aber klarstellen, dass es eine Forschung mit dem Blutdopingmittel EPO Ende der 80er Jahre, wie im Bericht der Süddeutschen Zeitung dargestellt, nach seinen Recherchen nicht gegeben hat.
Was wir lediglich geschrieben haben, ist, dass ein solches EPO-Projekt beschlossen wurde, verabschiedet wurde von den entsprechenden Instanzen, also auch vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft beauftragt. Aber nach unseren Erkenntnissen hat ein solches Projekt nicht stattgefunden. Dafür haben wir zumindest keine Belege gefunden.
Trotzdem schließt es Eggers nicht aus, dass der Sauerstoffbeschleuniger EPO damals in Westdeutschland tatsächlich erforscht und nach der Wende den deutschen Athleten im großen Stil verabreicht wurde. Ihm fehlen aber Belege, auch weil er bei den Recherchen teilweise behindert wurde.
Es ist einfach so, dass wir ständig mit Widerständen zu tun hatten. Es gibt Archive, zum Beispiel der DOSB, um das ganz ausdrücklich zu sagen, hat uns jederzeit Zugang zu seinem Archiv verschafft. Ja, aber andere Verbände haben das eben nicht gemacht. Da gab es große Schwierigkeiten, ja, und dann muss man halt darauf verzichten, da in diesen Archiven zu sitzen.
Unter anderem konnte laut Süddeutscher Zeitung das Archiv des Deutschen Fußballbundes nicht ausgewertet werden. Der DFB wollte vielmehr wissen, woher die Forscher die Informationen haben, dass Spieler der Nationalelf 1966 mit einem Aufputschmittel gedopt gewesen seien. Auch bei der WM 1954 und 1974 sollen bei der deutschen Fußballnationalmannschaft leistungssteigernde Mittel im Spiel gewesen sein.
Die USA befürchten offenbar Terroranschläge durch Al-Qaida und deren Verbündete und schlossen ihre Botschaften im Nahen Osten sowie in muslimischen Ländern in anderen Regionen. Auch Deutschland will seine Botschaft im Jemen für 2 Tage schließen. Für einige Länder wie den Irak, Afghanistan, Libyen und auch Jemen gelten außerdem Reisewarnungen. Aus Washington Andreas Horchler.
Martin Dempsey, der Oberkommandierende der US-Streitkräfte, sagte im Fernsehsender ABC über die Geheimdienstermittlungen: Ziel eines neuerlichen Terroranschlags seien westliche, nicht notwendigerweise US-amerikanische Interessen.
The intent is to attack Western, not just US interests.
Die Botschaftsschließungen zum Ende des Fastenmonats Ramadan und die Reisewarnungen seien eine Vorsichtsmaßnahme, hatte Marie Harf, Sprecherin des Außenministeriums, zur Begründung gesagt.
Security considerations have led us to take this precautionary step.
Der Nachrichtensender CNN berichtete, nach Geheimdienstinformationen würden seit langem Anschläge geplant. Diese Planungen seien in den vergangenen Tagen intensiver geworden. Die Terrororganisation Al-Qaida und ihre Verbündeten steckten dahinter, so Martin Dempsey, der Oberkommandeur der US-Streitkräfte.
It is an Al-Qaida an affiliated threat. Yeah, so it is of the Al-Qaida branch.
Seit dem 11. September 2001 hat es keine so weitreichenden Sicherheitsmaßnahmen mehr gegeben, betonte Peter King vom Nationalen Sicherheitsausschuss.
This is the most specific I've seen.
Das US-Außenministerium empfiehlt Reisenden aus den USA, Massenveranstaltungen im Ausland zu meiden und einen Dienst des Außenministeriums für ihr Mobiltelefon zu abonnieren. Das State Department hat offenbar vor allem den morgigen Sonntag als potenziellen Tag für einen Anschlag im Blick. Die Reisewarnungen sollen allerdings über den ganzen August aufrechterhalten werden. Martin Dempsey gab an, es gebe Unklarheit über Ort und Zeit, nicht aber über die Absicht der Anschläge.
That part of it is unspecified, but the intent seems clear.
Die US-Dienste schließen auch eine Racheaktion gegen die Absetzung Präsident Mursis in Ägypten als Anschlagsmotiv nicht aus. Al-Qaida hatte sich für ein Regime der Muslimbrüder stark gemacht.
Der neue Präsident im Iran, Hassan Rouhani, gilt als moderater Kleriker und Hoffnungsträger für einen Wandel. Die Erwartungen sind entsprechend hoch vor seiner Amtseinführung an diesem Wochenende. Rouhani gehörte zu den von Revolutionsführer Ayatollah Khamenei ausgesuchten und zur Wahl gestellten Kandidaten. Vor 7 Wochen wurde er gewählt. Aus Teheran, Reinhard Baumgarten.
Es herrscht dichtes Gedränge vor dem großen Basar von Teheran. Die Menschenmenge sage gar nichts aus, meint Ali Reza. Die Leute, stellt er nüchtern fest, haben kein Geld. Sie können sich immer weniger leisten. Im Basar ist viel los, doch auch drinnen ist die Stimmung der Händler düster. Hassan verkauft Geschirr und Porzellan. Die Lage ist desolat und sie wird täglich schlimmer. Die ganze Welt hat Sanktionen gegen uns verhängt. Der Dollar ist in 2 Jahren von 11.000 auf 40.000 Rial gestiegen. Wo in der Welt passiert sowas? Sie haben gesehen, wie unsere Währung abgestürzt ist. Genauso sieht es auch im Basar aus. Auf den neuen Präsidenten Hassan Rouhani warten gleich mehrere Herkulesaufgaben. Zum ersten Mal nach dem Krieg war unser Wirtschaftswachstum in 2 aufeinanderfolgenden Jahren negativ. Und zum ersten Mal wird das Land gleichzeitig von einer sehr hohen Inflation heimgesucht. Wir haben die höchste Inflationsrate in der Region, vielleicht sogar weltweit. Das Land ist mit einer Inflationsrate von 42% konfrontiert. Oberste Priorität komme den wirtschaftlichen Problemen zu. Diese müssten dringend angegangen werden. Aufgrund der Sanktionen und des EU-Ölembargos ist die Ausfuhr iranischen Öls auf deutlich unter 1 Million Fass am Tag gesunken. Ohne eine Änderung der iranischen Atompolitik werden die Sanktionen nicht gelockert. Gerade erst hat das US-Repräsentantenhaus neue harte Sanktionen gegen Irans Ölindustrie beschlossen. Der Händler Ali Reza setzt auch hier auf den früheren Atomunterhändler Hassan Rouhani. Ich denke, er kann auch den Atomkonflikt beilegen. In Anbetracht der früheren Posten von Herrn Rouhani denke ich, er wird es schaffen. Er wird auch die Außenpolitik ändern. Es wird ruhiger werden und sie werden sich einigen. Am Sonntag wird Hassan Rouhani die Amtsgeschäfte von Mahmoud Ahmadinejad übernehmen. Ob sich die Lage danach wirklich bessert, ist keineswegs ausgemacht.
Exakt 4 Wochen ist es her, dass das ägyptische Militär Präsident Mursi entmachtete und inhaftierte. Millionen Menschen waren zuvor auf die Straße gegangen gegen die schleichende Islamisierung und die Wirtschaftsmisere. Jetzt demonstrieren Tag für Tag Mursis Anhänger. Und ein Ende der Konfrontation ist nicht in Sicht. Aus Kairo, Peter Steffe.
In den beiden Protestcamps in Nasr City und nahe der Kairo-Universität harren nach wie vor bei sengender Hitze die Unterstützer des gestürzten Präsidenten aus. Faisal Saluk ist schon seit Wochen hier auf dem Platz vor der Rabah al-Adawiyah-Moschee in Nasr City. Er kommt, wie Mohamed Mursi, aus Zagazig, einer Stadt im Nildelta. Ich demonstriere in Kairo, erzählt er, der Rest meiner Familie in Zagazig. Ich bin alleine hier, arbeite normalerweise im Tourismussektor. Ich schlafe hier, gehe arbeiten und komme wieder hierher. Ich bin selten zu Hause, um meine Kinder zu sehen. Auch Ashraf Badr el-Din ist schon seit Wochen in dem Protestcamp der Muslimbrüder. Verlassen wird er es nur unter Zwang, freiwillig auf keinen Fall. Das ehemalige Parlamentsmitglied der Muslimbruderschaft wird von den Sicherheitsbehörden mit Haftbefehl gesucht. Warum, sagt er nicht. Ich will den Leuten hier zeigen, wie man seinen Glauben und seine Prinzipien vertritt und auch möglicherweise für seine Überzeugung bereit ist zu sterben. Ich werde den Platz nicht verlassen, weil ich ja gesucht werde. In den beiden Protestcamps der Islamisten, so vermuten die Sicherheitsbehörden, verstecken sich möglicherweise noch andere hochrangige Muslimbrüder, die ebenfalls mit Haftbefehl gesucht werden. Bis vor kurzem war auch Mohammed Badia auf dem Platz vor der Rabah al-Adawiyah-Moschee. Auch nach ihm wird gefahndet. Er steht im Verdacht, zum Mord angestiftet zu haben. Spätestens, wenn die Polizei die Protestlager abriegelt, jeden, der raus will, auch rauslässt, die Zugänge aber blockiert, könnte erneut Gewalt ausbrechen. Morgen soll es wieder Massenproteste der Islamisten geben. Man will nicht lockerlassen mit der Forderung nach Freilassung des gestürzten Präsidenten und dessen Wiedereinsetzung als Staatsoberhaupt. Die heutige Stille ist trügerisch. Schon bald könnte sie vorbei sein.
Indischen Diplomaten galt der Attentatsversuch auf das Konsulat in Kabul. Doch stattdessen wurden bei einem Selbstmordanschlag in Afghanistan Kinder in einer nahegelegenen Moschee getötet. Wer hinter dem Anschlag steckt, ist bislang noch unklar. Silke Dietrich berichtet.
Die Polizei hatte das Auto, das mit schwerem Sprengstoff beladen war, offenbar an einer Sicherheitsschranke stoppen können. Es soll zu einem Schusswechsel gekommen sein, bevor der Wagen die Sperre rammte und explodierte. Die Mitarbeiter des indischen Konsulats in Jalalabad blieben unverletzt, gab das indische Außenministerium bekannt. Allerdings starben mindestens 6 Menschen, 22 wurden verletzt, die meisten davon Kinder, die in der Nähe einer Moschee im Koran gelesen haben sollen. Erst diese Woche hatten die Vereinten Nationen einen Bericht herausgegeben, dass die Opferzahlen von Zivilisten im ersten Halbjahr 2013 in Afghanistan stark angestiegen seien. 30% mehr Kinder und um die 60% mehr Frauen waren betroffen. Bislang hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt. Ein Sprecher der Taliban sagte, er übernehme für das Attentat keine Verantwortung.
Wie wohl kaum anders zu erwarten, hat in Simbabwe der langjährige Machthaber Mugabe erneut die Präsidentschaftswahl klar gewonnen. Der 89-jährige Mugabe habe bei der Abstimmung 61% der Stimmen erhalten, heißt es offiziell. Herausforderer Tschwangirai hatte die Wahl schon vorher als Farce bezeichnet und will sie nicht anerkennen. Jan-Philipp Schlüter berichtet.
Der alte Mann, wie Robert Mugabe in Simbabwe genannt wird, hat sich die totale Macht gesichert. Mit seiner Partei ZANU-PF hat er eine Zweidrittelmehrheit im Parlament geschafft. Damit kann die ZANU-PF ohne Hilfe von anderen Parteien die Verfassung ändern. Es ist ein Triumph für Mugabe. Die Wahlbeobachter der südafrikanischen Staatengemeinschaft SADC haben die Simbabwe aufgerufen, die Wahl zu akzeptieren und so Ruhe und Frieden zu bewahren. Es habe zwar verschiedene Vorfälle gegeben, die untersucht werden müssten, allerdings hätten sie den Ausgang der Wahl insgesamt nicht beeinflusst. Es sei eine friedliche und freie Wahl gewesen. Von drohenden Ausschreitungen oder Gewalt ist in den Straßen der Hauptstadt Harare nichts zu spüren. Die Verlierer der MDC sind zu niedergeschlagen, um zu protestieren. 5 weitere Jahre mit Robert Mugabe an der Macht sind für sie gleichbedeutend mit 5 weiteren Jahren ohne Job und Aufschwung.
Es ist 18.44 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Silvio Berlusconi, inzwischen rechtskräftig verurteilter Steuerhinterzieher, sieht sich erneut als Opfer einer aus seiner Sicht voreingenommenen Justiz. Von 4 Jahren Haft sind ihm zwar 3 bereits durch Amnestie erlassen worden und es droht allenfalls 1 Jahr Hausarrest. Aber Berlusconi und seine Partei Volk der Freiheit riefen nun zu Demonstrationen auf und stellten Staatspräsident Napolitano ein Ultimatum. Wenn er keine vollständige Amnestie erlasse, wollen Minister und Abgeordnete ihre Ämter aufgeben. Italien ist einmal mehr in einer politischen Krise. Aus Rom, Jan Christoph Kitzler.
Silvio Berlusconi und seine Anhänger machen es in diesen Tagen wie immer, wenn es juristisch eng wird für den Kavaliere. Man versucht, auf dem Feld der Politik größtmöglichen Krawall zu schlagen. Und weil Berlusconi durch das Urteil des höchsten italienischen Strafgerichts erstmals rechtskräftig verurteilt, weil die politische Zukunft des langjährigen Ministerpräsidenten nun akut in Gefahr ist, ist diesmal der Krawall besonders laut. Sandro Bondi zum Beispiel, ehemaliger Kulturminister, Senator und Spitzenkraft in Berlusconis Partei Popolo della Libertà, schrieb heute Morgen: Entweder der Führer der größten Partei Italiens könne weiter politisch aktiv sein oder Italien riskiere eine Art von Bürgerkrieg. Das sind wohl vor allem Drohgebärden, mit denen unter anderem Staatspräsident Napolitano unter Druck gesetzt werden soll. Berlusconis Getreue wollen sich bei ihm dafür einsetzen, dass der Cavaliere, der nun ein verurteilter Steuerhinterzieher ist, begnadigt wird. Ebenfalls um den Druck hochzuhalten, organisiert Daniela Santanché, die schon Staatssekretärin in einer Berlusconi-Regierung war, für morgen eine Kundgebung. Denn Italien steckt ihrer Meinung nach diesem Urteilsspruch, tief in der Krise. Das ist eine Krise der Demokratie. In diesem Land ist die Demokratie verstümmelt worden. Mit einem politischen, ideologischen Urteil ist unserem Führer Silvio Berlusconi die Möglichkeit der politischen Interessenvertretung genommen worden. Und damit sind 10 Millionen Italiener, die ihn gewählt haben und die ihn weiter wählen werden, heute vielleicht sogar noch mehr, nicht vertreten. Von einer harmonischen Regierung ist Italien zurzeit weit entfernt. Das PDL regiert in großer Koalition, unter anderem mit dem linksliberalen Partito Democratico. Schon als man sich im Frühjahr nach einer langen Hängepartie zusammengerauft hat, war klar, das ist nur ein Zweckbündnis. Und nach diesem Urteil haben die scharfen Töne auf beiden Seiten deutlich zugenommen. Berlusconi war gestern Abend von den Abgeordneten seiner Partei frenetisch gefeiert worden. Bei dem Treffen hatten Spitzenpolitiker offenbar angeboten, zurückzutreten. Dazu sagte Stefano Fassina, der stellvertretende Wirtschaftsminister vom Partito Democratico:
Oh, il PDL.
Entweder das PDL kehrt zu den normalen demokratischen Gepflogenheiten zurück oder die Minister, die ihren Rücktritt angekündigt haben, sind konsequent und danken ab. Das Partito Democratico akzeptiert keine Erpressung. Für die Regierung von Ministerpräsident Enrico Letta wäre der Rücktritt der Berlusconi-Getreuen das Ende. Stefano Fassina hat dazu eine klare Meinung. Danach müssten die Minister des PDL und die ganze Partei den Italienern erklären, warum man schon wieder die Interessen ihres Führers voranstellt vor die Interessen des Landes. Die Zeit spielt im Moment noch für die Regierung. Silvio Berlusconi, der voraussichtlich ein Jahr im Hausarrest verbringen wird, wird seine Strafe frühestens im Oktober antreten. Noch länger kann es dauern, bis das Mailänder Berufungsgericht darüber entscheidet, ob und wie lange Berlusconi seine politischen Ämter verliert. Offen ist auch noch, ob er sich erneut zur Wahl stellen kann. Seinen Reisepass musste er aber heute schon abgeben. Seine Residenz in Rom hatte er am Mittag verlassen und ist nach Mailand gereist. Morgen will Berlusconi aber wieder in der Hauptstadt sein. Am Abend soll vor seinem Palazzo Grazioli eine Kundgebung stattfinden. Ob angesichts der großen Hitze und der Urlaubssaison daran aber große Menschenmassen teilnehmen werden, darf im Moment bezweifelt werden.
Australien hat seine Asylpolitik verschärft und bereits Flüchtlinge aus Afghanistan oder aus dem Iran nach Papua-Neuguinea ausfliegen lassen. Auch nach positivem Asylbescheid sollen sie dort in Lagern bleiben. Jetzt wurde bekannt, dass die australische Regierung solche Abkommen auch mit anderen Nachbarstaaten traf, denen sie dafür im Gegenzug Wirtschaftshilfen in Millionenhöhe gewährt. Einzelheiten aus Singapur von Udo Schmidt.
Der Südpazifikstaat Nauru wird von 9.300 Menschen bewohnt. Nun, nach der Unterzeichnung eines Flüchtlingsabkommens mit Australien, werden einige tausend Einwohner eventuell hinzukommen. Bootsflüchtlinge, die von der nahe an Indonesien liegenden australischen Weihnachtsinsel direkt nach Nauru gebracht werden, nicht nur, wie schon bisher, für die Dauer ihres Asylverfahrens, sondern für immer für eine dauerhafte Ansiedlung. Australiens Premier Kevin Rudd.
This means that those seeking safe haven will have the opportunity.
Das heißt, dass Menschen, die nach einem sicheren Platz zum Leben suchen, diesen auf Nauru finden können.
To settle and reside in Nauru.
Schon jetzt werden Asylsuchende von der australischen Weihnachtsinsel in ein Lager auf Papua-Neuguinea gebracht. Auch dort sollen sie nach der Anerkennung ihres Asylantrages bleiben. Ein entsprechendes Abkommen mit Papua-Neuguinea hatte Rudd vor 2 Wochen geschlossen. Nun also folgt ein ähnlicher Vertrag mit dem Mini-Südpazifikstaat Nauru. Kein Bootsflüchtling soll mehr australischen Boden betreten können, sagt Kevin Rudd.
No matter where people smugglers try to land,
egal wo an der Küste Australiens die Flüchtlinge ankommen, sie werden nicht in Australien aufgenommen. Das ist unser Prinzip, unsere unerschütterliche Position.
Unshakable position.
Bei 9.300 Einwohnern auf Nauru sind mehrere tausend Flüchtlinge, die sich dauerhaft ansiedeln, für den kleinen Staat eine große Belastung. Deshalb ist die genaue Zahl der Asylsuchenden, die dort bleiben sollen, auch noch offen. Die Anzahl der Neubürger wird natürlich von der Regierung Naurus bestimmt. Und wir wissen, dass es sich um ein kleines Land handelt.
Fact that Nauru is a small country.
Australien hat Nauru daher 30 Millionen australische Dollar Wirtschaftshilfe zugesagt, umgerechnet gut 20 Millionen Euro. Kevin Rudd bezifferte die Gesamtkosten der Maßnahmen zur Umsiedlung von Flüchtlingen auf 1,1 Milliarden australische Dollar. In Australien herrscht Wahlkampf. Die Boat People sind eins der beherrschenden Wahlkampfthemen. Regierung und Opposition überbieten sich derzeit mit Abschreckungsmaßnahmen. In diesem Jahr kamen bereits mehr als 15.000 Bootsflüchtlinge nach Australien. Mehrere hundert Asylsuchende ertranken, als ihre altersschwachen Kähne kenterten.
Edward Snowdens Enthüllungen über die grenzenlose Datenschnüffelei der amerikanischen und britischen Geheimdienste rufen nun den Generalbundesanwalt am Bundesgerichtshof auf den Plan. Bereits am 27. Juni habe die Bundesanwaltschaft ein Beobachtungsverfahren eingeleitet. Zunächst soll die Zuständigkeit geklärt werden, bevor überhaupt ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet werden könne. Es geht um geheimdienstliche Agententätigkeit zu Lasten Deutschlands. Ob es zu einem offiziellen Ermittlungsverfahren komme, sei derzeit aber noch vollkommen offen. Katrin Schade informiert.
Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft sagte der Mitteldeutschen Zeitung, es solle geklärt werden, ob seine Behörde zuständig sei. Deshalb habe man alle mit der NSA-Ausspähaffäre befassten deutschen Nachrichtendienste und die zuständigen Bundesministerien um Informationen gebeten. Entscheidend sei, so der Sprecher, ob nach dem Strafgesetzbuch eine geheimdienstliche Agententätigkeit zulasten der Bundesrepublik Deutschland vorliege. Eventuell soll dem Sprecher zufolge auch der Enthüller der Abhörpraktiken Edward Snowden vernommen werden. Wirtschaftsminister Rösler forderte angesichts der anhaltenden Debatte, dass Deutschland und Europa eigene Lösungen und Angebote bei der IT-Infrastruktur entwickeln müssten.
Seit 2006 marschieren Neonazis aus ganz Deutschland an einem Augustwochenende durch die Kleinstadt Baden-Nenndorf, westlich von Hannover. Auch heute veranstalten sie dort ihre sogenannten Trauermärsche zum Winklerbad. In dem Gebäude, das heute von Arztpraxen genutzt wird, befand sich von 1945 bis 1947 ein britisches Verhörzentrum und Militärgefängnis für Nazis. Gegen den Aufmarsch der Rechtsextremen demonstrieren jedes Jahr mehr Bürger, darunter auch Politiker.
Unter lautstarken Protesten der Gegendemonstranten hat die Polizei damit begonnen, die Straße vor dem Winklerbad zu räumen. Keine leichte Aufgabe bei Sonnenschein und Hitze. Die Vollschutzanzüge der Beamten wiegen rund 12 Kilogramm. Die Räumung geht also an die Substanz, sagt Polizeisprecherin Gabriela Mielke.
Erfahrungen sagen, dass ein Polizeiteam etwa in einer Stunde 3 bis 4 Personen schafft. Aufgrund der Witterung, wir haben heute doch noch relativ hohe Temperaturen, können das aber auch weitaus weniger Personen sein, vielleicht in einer Stunde nur 1 oder 2 Personen, die weggetragen werden.
Rund 200 Gegendemonstranten hatten sich geweigert, den Kundgebungsplatz freiwillig zu verlassen. Wir bleiben sitzen und keine Chance den Nazis, riefen sie immer wieder.
Ich habe mir jahrelang das nicht getraut und habe jetzt wirklich auch den Mut gefunden. Und es hat mich einfach ganz viel Mut gekostet.
Dass Bad Nenndorf immer in Sippenhaft praktisch genommen wird, das finde ich unmöglich.
Wir kämpfen für die Menschenrechte, für die Würde des Menschen und wir sind gegen Rassismus.
Nicht verhindern konnte die Polizei, dass sich 4 Aktivisten an einer kleinen Betonpyramide anketteten. Die Einsatzkräfte müssen sie nun mit Hilfe von schwerem Werkzeug vorsichtig befreien. Die Organisatoren der Gegenkundgebung sind mit der Resonanz zufrieden. Es sei gelungen, rund 1.600 Menschen zu mobilisieren, so Steffen Holz vom Deutschen Gewerkschaftsbund.
Das ist ein hervorragendes Ergebnis. Es gab ja auch in mindestens einem halben Dutzend, ich glaube, es waren insgesamt sogar 10 Orten, aus der näheren und weiteren Umgebung auch Initiativen, die den gemeinsamen Anmarsch mit Fahrrädern oder zu Fuß organisiert haben. Und der Protest gegen die Nazis expandiert immer weiter.
Die Kundgebung der Neonazis soll eigentlich ebenfalls vor dem Winklerbad stattfinden. Die Aufgabe der Polizei ist es nun, Rechte und Gegendemonstranten voneinander zu trennen. Nach Angaben der Einsatzkräfte sind nur knapp 300 Rechte nach Bad Nenndorf gekommen. Das wäre ein Negativrekord und ein Erfolg für die Menschen in Bad Nenndorf, sagt der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses Sebastian Edati, der ebenfalls in die Kurstadt am Deister gekommen ist.
Ich bin der Auffassung, dass Demokratinnen und Demokraten es nicht dulden dürfen, wenn Rechtsextremisten versuchen, öffentlichen Raum in Beschlag zu nehmen und für sich zu vereinnahmen. Und ich bin sehr erfreut, dass mit wachsendem Zuspruch engagierte Bürgerinnen und Bürger aus Bad Nenndorf und aus der Umgebung bereit sind, Flagge zu zeigen für die Demokratie und zu sagen, Rechtsextremismus, das ist Realität in dieser Republik, aber das ist etwas, was wir niemals als Normalität betrachten werden.
Die Kundgebung der Rechten ist bis 20 Uhr angemeldet. Dann soll in Bad Nenndorf wieder Ruhe einkehren.
Aus Bad Nenndorf berichtete Sören Ölrichs. Und nun kommen wir im Echo des Tages zum Sport. Und da geht der Blick von Thorsten Ahles aus aktuellen Gründen erst zu den Schwimmweltmeisterschaften in Barcelona.
Da hat es gerade das Finale über 100 Meter Schmetterling gegeben. Und dabei galt Steffen Deibler ja als der große Favorit. Als Weltjahresbester war er in diesen Endlauf gestartet. Und ob der 26-Jährige das zweite Edelmetall bei diesen Weltmeisterschaften für Deutschland holen konnte, das hören wir in der Reportage von Michael August.
Die Wende, Deibler führt, 23,60 Sekunden, Czerniak, der Pole, an Position 2 und Korotischkin, der Russe, ist Dritter. Steffen Deibler, jetzt muss er dieses Tempo beibehalten. Wird das hier was mit der zweiten deutschen Medaille für den deutschen Schwimmverband? Steffen Deibler schwimmt ein fantastisches Rennen auf der ersten Bahn. Tempo, durchhalten, Junge, jetzt kommen sie hier ran auf der sechsten Bahn. Der Russe Korotischkin kommt ihm gefährlich nahe, Deibler lässt ein bisschen abreißen. Jetzt muss er nochmal alles raushauen, Steffen Deibler! Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Er wird Vierter. Er wird Vierter und verpasst eine Medaille.
Also am Ende hat es für Steffen Deibler nicht gereicht. Keine weitere deutsche Medaille bei den Schwimmweltmeisterschaften in Barcelona. Und damit kommen wir zum Fußball und den heutigen Erstrundenspielen im DFB-Pokal. Da sind die Überraschungen oder Sensationen ausgeblieben. Letztlich setzten die Favoriten sich am Ende alle durch. Allerdings war es für einige dann doch mühevoller als gedacht. So musste Borussia Dortmund beim Viertligisten SV Wilhelmshaven lange warten, bis die Tore fielen. Erst in den letzten 20 Minuten machten Großkreuz, Duxch und Lewandowski den 3:0-Sieg perfekt. Abwehrspieler Mats Hummels war froh, dass der Torknoten zwar spät, aber dann doch geplatzt war.
Ja, es war einfach wichtig, dass wir irgendwann das 1-0 machen, dass wir nicht in Rückstand geraten, weil wir gesehen haben, eben, wie tief sie standen. Aber nach dem 1-0 hat man gesehen, dass sowohl die Räume größer wurden, als auch der Glaube bei ihnen kleiner. Und dann nimmt das so ein Spiel halt seinen Lauf.
Mats Hummels mit Borussia Dortmund also nach einem kleinen Kraftakt in der zweiten Runde. In der steht auch der SC Freiburg. Allerdings war es für die Breisgauer beim Viertligisten Neustrelitz dann doch ein großer Kraftakt. Erst in der Verlängerung setzte der Favorit sich mit 2:0 durch. Wesentlich mehr Mühe als gedacht hatte auch der FSV Mainz 05 beim Viertligisten Fortuna Köln. Stand es lange 1:1 unentschieden, bevor Mainz Choupo-Moting in der 87. Minute doch noch den 2:1 Siegtreffer für den Bundesligisten erzielte. Letztlich souverän zogen zwei weitere Erstligisten in die zweite Runde ein. Bayer Leverkusen gewann mit 6:1 beim Viertligisten Lippstadt. Hoffenheim setzte sich bei Viertligist Aumont Fegesack mit 9:0 durch und feierte damit den höchsten Sieg des heutigen Tages. Ebenfalls in der zweiten Runde stehen die Zweitligisten Kaiserslautern, Bochum, Cottbus und Ingolstadt. Heute Abend spielen unter anderem noch der VfL Wolfsburg beim Zweitligisten Karlsruhe und der 1. FC Köln muss beim Viertligisten Eintracht Trier antreten. Spielbeginn ist jeweils um 20.30 Uhr.
Sport am Samstag. Thorsten Ahles informierte und soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.